Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer Fortsetzung der Sondersendung von So wollen wir leben mit Herrn Werner Notz. Hallo Herr Notz.
Hallo Frau Brütting.
Und mir, Janka Brütting. Genau, heute werden wir uns wie angekündigt mit dem Verfassungsgericht beschäftigen. Falls Sie unsere letzten Sendungen gesehen haben, Herr Notz ist als Jurist tätig gewesen für einen Musikförderverein. Und zwar haben Sie aufgrund des Gleichheitsgebotes, Sie wollten eine Veranstaltung, eine Konzertveranstaltung tätigen. Und die wurde leider wegen des Lockdown-Lights verboten. Und dann sind Sie zuerst vors Verwaltungsgericht und dann vors Oberverwaltungsgericht getreten. Und beide Gerichte haben Ihnen abgesagt. Jetzt sind Sie der Meinung, wir treten vors Verfassungsgericht, denn Sie glauben, Sie würden damit gewinnen oder Sie würden Erfolg haben.
Wenn man die Grundrechte der Bürger noch respektiert, woran in letzter Zeit erhebliche Zweifel besteht, dann müssen wir Erfolg haben. Ja. Und zwar, wir sind, wie Sie richtig sagten, wir wollten ein Konzert am 3. November in der Staatsoper geben für junge, höchstbegabte Nachwuchskünstler und sind durch diese Ad-hoc-Maßnahme dann um die Veranstaltung gebracht worden. Wie viele Künstler um ihre oft monatelang und auch in unserem Fall viele Monate vorbereiteten Veranstaltungen und Auftritte einfach gebracht worden sind. Man kann das nicht anders ausdrücken, denn von der Kunst und Kultur geht keine oder im Vergleich zu anderen Vorgängen eine völlig unbedeutende Ansteckungsgefahr aus. Das muss man sich immer wieder vorhalten, immer wieder mit allem Nachdruck betonen, was hier für eine Willkür betrieben worden ist dann. Gut, wir haben das eben durchgezogen und sind dann abgeblitzt, weil man eigentlich den Regierenden eine völlige Willkür bei den Maßnahmen, von denen sie glauben, dass sie die Verbreitung des Virus beeinträchtigen, zugebilligt hat. Die hätten einen praktisch unkontrollierten Gestaltungsspielraum. Das halte ich für vom Ansatz her bereits unvereinbar mit jeden rechtsstaatlichen und jeden demokratischen Grundsätzen, dass sich zudem geschieht auch noch im Verordnungswege, ohne dass nur irgendein Parlament etwas beteiligt wird. So kann es nicht gehen. Aber auf diesen Parlamentspunkt, auf den gehe ich gar nicht ein, sondern mir geht es um die Durchsetzung der Grundrechte. Denn der moderne Bürger muss sich immer bewusst sein, er muss stets seine Grundrechte durchsetzen, weil Staatsapparate neigen dazu, wir merken es täglich, die Grundrechte der Bürger einzuschränken, zu unterhöhlen, möglichst in den Hintergrund zu drängen, solange wir eben Staaten des Selbstzweckes haben, wie wir auch sie hier gerade zu Corona-Zeiten feststellen können.
Herr Notz, es ist ja, oder eigentlich war das fast ein Einzelfall, dass Sie vor das Verwaltungsgericht und vor das Oberverwaltungsgericht getreten sind?
Ein Einzelfall war es natürlich nicht. Sie meinen in Bezug auf die Kunst und Kultur. Da gab es schon viele und gibt immer wieder welche. Aber wenn man sich auf das Grundrecht der Kunstfreiheit beruft, da waren wir also, ich kenne ja keinen anderen Fall, der das genauso gemacht hat.
Dann. Hat sich
ja, aber das hat, ist still und leise ist es irgendwie in der Versenkung verschwunden. Man hat nichts mehr gehört von der ganzen Sache. Von uns hört man etwas, das ist der Unterschied.
Ja, und dann sind Sie vor das Oberverwaltungsgericht getreten, aber haben Sie eine Vermutung, warum andere Theater oder warum kämpfen denn so wenige Leute für dieses Thema?
Wissen Sie, ich habe neulich einen Aufsatz gelesen, in dem eben auch der Kultur und auch anderen Branchen der Vorwurf gemacht wird und dann damit natürlich auch der Parteipolitik, es werden die Corona-Maßnahmen so getroffen, wo der geringste Widerstand zu erwarten ist. Und die Kulturbranche hat verdammt wenig Widerstand bis heute geleistet. Das ist das Erstaunliche. Sonst gehen ja die Kulturschaffenden mit als Erste auf die Barrikaden. Ich denke also um Aktionen gegen rechts ging und so weiter, sind große Unterschriftaktionen als möglich gemacht worden. Und jetzt, wo es um die Existenz der Kultur geht, da schweigt man, da zieht man sich zurück zu Hofkonzerten, man freut sich dann ein paar Leutchen erfreuen zu dürfen, die auf ihren Balkonen stehen. Das ist eigentlich unerträglich ist das. Und ich werfe den Kulturschaffenden generell vor, das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, da sie sich viel zu wenig wehren, in die Rolle des Passiven sich drängen lassen.
Aber dann kann man dem Schlossparktheater das ja definitiv zugute halten, dass sie in Berlin
als einziges Theater
zumindest
sich mal zu zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, wir lassen uns nicht zu den Erfüllungsbütteln von dieser Regierungspolitik machen. Da kommt nämlich eines dazu, warum natürlich viel zumindest die Kulturinstitutionen so unerträglich schweigsam sind. Sie hängen natürlich alle am finanziellen Tropf des Staatsapparates, der Parteipolitiker. Ich meine, die entscheiden, wie viele Subventionen das es gibt. Und da muss auch, und auch die Verantwortlichen, die hängen ja auch für ihre Verträge auch ab von diesen Parteipolitikern. Und da natürlich überlegt sich jeder, wie intensiv und wie nachhaltig man Proteste dagegen machen kann.
Das einzige, Motto, Schweigen ist Gold in diesem Fall.
Ja, natürlich sehe ich. Ja. Das Einzige, was man nicht gehört hat, war nur ein Brief der Intendanten der Berliner Kultureinrichtungen Anfang November. Aber das war es dann schon, sonst ist nie etwas gehört. Es hätte, wissen Sie, was ich mir vorgestellt hätte, die Medien waren da bereit dazu, bedenken wir an unseren Fall nur. Der RBB hat ja angerufen, ob wir eine Demonstration machen wollen, nachdem, und zwar mit Maddox, mit einem dieser jungen Künstler, dass der vor der Staatsoper sein Konzert, sein Flügel aufbaut, um dort zu spielen. Die wollen das live übertragen, so etwas, war ein bisschen plötzlich. Aber es ist Bereitschaft da, zu zeigen, dass die Kunst und Kultur Widerstand leistet.
Also das Konzert wäre damals auch verfilmt worden und wäre öffentlich ausgestrahlt worden.
Drei Sender wollten es teilweise live übertragen, teilweise für eine Dokumentation. Ja, und die Kultur, das ist eben das, dass man sich das gefallen lässt, obwohl es Aufgabe der Kultur ist, sich zu Wort zu melden.
Und was ist denn das Besondere an diesem Verein, dass der Verein gesagt hat oder Sie mit dem Verein zusammen gesagt haben, nein, wir tun was dagegen.
Nein, ich glaube, dass hier natürlich die Vorsitzende eine nicht unwesentliche Rolle spielt, die es einfach nicht akzeptieren will, wie es eigentlich jeder Bürger nicht akzeptieren sollte, dass hier die Kultur systematisch fertig gemacht wird. Ich meine, man muss ja dieser ganzen Corona-Politik, ohne hier irgendwie die Gefahr von Corona zu leugnen oder gar der Existenz dieser Irrsinn zu leugnen, aber es wird diese Politik, nimmt einseitig die völlige Vernichtung, Zerstörung von Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur in Kauf. Das wird billigen, und das sowas nennt man strafbedingten Vorsatz. Das interessiert gar nicht, sondern es wird nur, wir müssen Corona bekämpfen, wie hoch der Preis ist. Und dass hier immer mehr Psychologen auch warnen, dass die Menschen auf Dauer kaputt gemacht werden mit diesen Maßnahmen, wie viele Menschen es dieses Eingesperrte nicht ertragen können, das interessiert nicht. Es geht nur darum, wir wollen Fallzahlen senken. Ja, Fallzahlen sagen überhaupt nichts, was auch viele Virologen sagen. Fallzahlen sagen nichts, es kommt darauf an, wie schwer es ist und so weiter. Und da wird nur einseitig darauf rumgeritten. Und da ist eben auch seitens der Kulturschaffenden, nur ich höre auch immer mehr Widerstand, der kommt natürlich, geboten. So eine Politik kann man nicht machen, die jetzt, um den Preis alles zu vernichten, einen Feldzug gegen Corona führt. Und es wird auch, Biden hat schon wieder den Kriegsvergleich in den Mund genommen. Also das ist sowas nicht nachvollziehbar. Mhm. Wir führen keine Kriege hier, sondern wir müssen schauen, wie die Gesellschaft möglichst gut vorankommt. Und dazu gehört, ich muss es immer wieder betonen, gehört entscheidend Kunst und Kultur. Und wenn es keine Kunst und Kultur gibt, wie ich das letzte Mal gesagt habe, dann kann eine Gesellschaft einpacken. Und wir sind auf dem besten Weg dazu, ganze erhebliche Teile der Kultur zu verlieren, gerade die ganzen freien Künstler. Es ist unbegreiflich, was da abläuft.
Und was erwarten Sie denn jetzt von der Verfassungsbeschwerde? Ja. Oder meine Frage ist auch, okay, Sie waren jetzt beim Oberverwaltungsgericht, das hat es abgelehnt. Wie entscheidet denn das Verfassungsgericht? Oder warum ist es eigentlich so? Was betrifft das Verfassungsgericht?
Also ein Verfassungsgericht ist nicht eine Superrevisionsinstanz, sondern man muss konkret die Verletzung von Grundrechten aufzeigen. Ja. Wir haben in unserem Fall das Grundrecht auf Kunstfreiheit als verletzt. Und das Gleichheitsgebot, also das Grundrecht auf Gleichbehandlung, als ebenfalls verletzt und Berufsfreiheit noch. Aber das geht eigentlich hier in dem Fall in der Kunstfreiheit geltend gemacht. Und es ist so, und wir haben es das letzte Mal schon dargestellt, ich will es auch nicht zu intensiv wiederholen, die Kunstfreiheit ist ein ganz hochrangiges Grundrecht, Es gibt keinen Gesetzesvorbehalt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Grundrechten und Berufsfreiheit, das kennt den Gesetzesvorbehalt, aber nicht die Kunstfreiheit, wie übrigens auch nicht die Gewissensfreiheit. Die stehen also und Religionsfreiheit, die stehen also gleich hoch. Die übrigen Grundrechte haben Gesetzesvorbehalte. So, und man muss eben, und das ist allgemeine, bisher muss man das sagen, allgemeine rechtsstaatliche Rechtsprechung, dass man dann, wenn Grundrechte kollidieren, hier würde das Recht auf Gesundheit, Recht auf Leben mit dem Recht auf Kunstfreiheit kollidieren, dann muss man Auswege finden, wie hier der Konflikt gelöst werden kann. Aber er kann nie so ausgehen, dass ein Grundrecht völlig ausgeschaltet wird. Mhm. Und was hier der Verordnungsgeber, also der Berliner Senat, gemacht hat, ist, wie auch in anderen Ländern, ist, dass hier die Kunst ausgeschaltet wird. Denn in dem Augenblick, in dem ich sage, es dürfen keine Kunstveranstaltungen stattfinden, ist die Kunst ruiniert. Und man kann nicht sagen, er macht Streaming und so weiter, etc. Da kann ich nur Barenboim zitieren, der gesagt hat, Musik entsteht im Raum und nicht irgendwo am Bildschirm.
Kann man der Politik vorwerfen, dass sie keinen Zugang zur Kultur hat?
Also so wie die sich die meisten verhalten, würde ich das sagen, ja. Aber die denkt nur noch, wo ist der geringste Widerstand? Und ich habe es schon geschildert, so nach dem Motto, die sind ja von uns abhängig, die werden hier schon keinen Aufstand wagen.
Ja, denken Sie so?
Ja, aber also ja. Parteipolitiker denken okay. ja nur in Zweckmäßigkeiten gerade, denen geht es ja nicht um Werte. Dass hier die Kunst unfein behandelt wird, hat neulich Frau Grütters, die Kulturstaatssekretärin, zum Ausdruck gebracht zwischen den Zeilen, dass es eigentlich so nicht weitergehen kann. Nur, wenn Frau Merkel und sonstigen und Herr Söder etwas wollen, dann werden sie nicht Frau Grütters fragen, sondern wird einfach durchgepeitscht, bis eben hier der Widerstand seitens der Bürger zu groß wird. Und auch seitens der Kulturschaffenden, kann ich nur immer wieder sagen.
Und über was entscheidet dann das Verfassungsgericht? Das Verfassungsgericht,
wir sind ja noch nicht fertig. Also einmal, es hat ja bezeichnenderweise, weil die wissen genau bei dem Oberverwaltungsgericht, dass das, was sie machen, so nicht geht, mit keinem einzigen Wort das Grundrecht auf Kultur und Kunstfreiheit erwähnt worden in der Entscheidung.
Das stimmt. Also in dieser Ablehnung.
Ja, das ist unglaublich. Unglaublich, obwohl das der Kerngedanke war, da können wir schon eine mögliche Gehörsverletzung gelten, weil der Kerngedanke unserer Beschwerde war ja das. Ja, wenn ein Gericht einen Vortrag der Partei nicht zur Kenntnis nimmt. Und zwar einen Kernvortrag. Ein Gericht muss sich mit allem auseinandersetzen, aber mit dem wesentlichen Vortrag einer Partei, das muss ich schon in einer Entscheidung wiederfinden. So, und hier, weil wir argumentieren ja so, wir haben also hier den hohen Wert der Kunstfreiheit. Wenn man jetzt sagen würde, alle Veranstaltungen sind verboten, dann ist das eher vertretbar, als wenn man sagt, es sind alle Veranstaltungen bis zu 50 Teilnehmer, jetzt sind es 20, aber jetzt auch noch, sind zulässig. Also damals mit 50 Teilnehmern sind zulässig, nur Kulturveranstaltungen sind verboten. Das heißt also, obwohl die Kultur eine herausragende Stellung hat, wird sie extra bestraft und so mies behandelt wie sonst niemand. Außer Freizeiteinrichtungen, Berliner Aquarium und solche Dinge, die von dem Gericht zitiert worden sind.
Genau, das Gericht hat zitiert, das stimmt nicht, dass nur Kulturveranstaltungen
von Fischen und Schildkröten sozusagen
genau verboten sind, sondern es sind ja auch Freizeit, aber da muss man wirklich betonen, alles andere, was das Gericht genannt hat, waren Freizeitveranstaltungen, die kein Grundrecht haben.
Richtig, die Grundrechte haben sie schon, aber nicht das besonders hochrangige Grundrecht der Kunstfreiheit, sondern nur Berufsfreiheit, da gibt es einen Gesetzesvorbehalt. Aber man kann auch nicht willkürlich damit umspringen. Aber das ist auf jeden Fall niederrangig sozusagen als die Kunstfreiheit. Und genau, und jetzt kommen wir eben dazu, wenn ich eben jetzt auswähle einzelne Branchen, und das ist jetzt hier der Kernpunkt, dann kann ich nicht, was hier das Verwaltungsgericht sagt, eben die Regierenden haben Narrenfreiheit sozusagen, die können auswählen, was sie wollen, sondern da sage ich, und das wird vehement von uns vertreten, dann muss eben der hohe Rang der Kulturfreiheit berücksichtigt werden und dann muss, wenn andere Branchen frei sind, Veranstaltungen durchführen können, müssen die Künstler genauso ihre Veranstaltungen durchführen können. Und alles andere ist ein Anschlag einfach auf die Grundrechte.
Mhm. Das heißt also sozusagen, wenn Sie bei dem Verfassungsgericht Erfolg haben, dann müssten diese Gesetze verändert werden, oder?
Nein, Gesetze müssen deshalb nicht, die Verordnung ist nur eine Verordnung, die sich so ein Senat ausdenkt. Diese Gesetze zunächst mal haben ja dann nur wir den Erfolg, aber es wird eben dann, es muss dann ein Umdenken einsetzen, weil es kann natürlich dann jeder Kulturschaffende sagen, ich will, wie andere auch, Veranstaltungen mit 50, jetzt zur Zeit nur bis 20, aber selbst das ist ja etwas dann, als wenn ich sage, total verboten. Ich meine, also wir können kein Theater in eine Oper mit 20 Zuschauern bespielen, das ist klar. Aber man kann natürlich kleine Konzerte so etwas geben, den Unterschied, als wenn sie gar nichts machen können. Und darum geht es ja zunächst einmal, dass die Kultur wieder Lebenszeichen von sich geben kann.
Mhm. Haben Sie Erfahrung mit dem Verfassungsgericht?
Naja, Verfassungsbeschwerden ist es so, die werden eigentlich zu 95% abgelehnt immer dann. Das muss jeder Bürger wissen. Weil ja auch die Hürden sind ja extrem hoch. Und ich wünsche mir, aber das wäre jetzt schon in unsere allgemeine juristische und politische Diskussion, dass hier der Zugang, auch die Justizkontrolle in Bezug auf Rechtsverletzungen gegen den Bürgern viel intensiver wird und viel mehr ausgebaut wird. Ich wünsche mir zum Beispiel, und habe das auch schon konkret ausgearbeitet, auch das, wie gesagt, werden ja eigene Sendungen dran, dass wir eine eigene Verfassungsgerichtsbarkeit haben, wie andere Fachgerichte, die sich ganz speziell mit der Prüfung von Gerichtsentscheidungen in einem viel größeren Maße beschäftigen, denn im alltäglichen Betrieb der Gerichte werden permanent die Rechte der Bürger und die Grundrechte der Bürger verletzt. Aber da kommen wir eben auf bei anderen Sendungen zu sprechen. Ich kann nur sagen, man braucht nur des Öfteren die ganzen Magazinsendungen der Fernsehanstalten, das sind vorwiegend der Öffentlich-Rechtlichen, anschauen. Da weiß man schon, was so gespielt wird in dem Land.
Und wenn das jetzt abgelehnt wird, Ihre Beschwerde, können Sie dann widersprechen oder sagt man, das war's jetzt?
Naja, wir müssen uns dann überlegen, weitere Schritte, es gibt dann noch die europäische Ebene, damit, aber es wird euch dann immer schwieriger, das ist klar. Aber das war's jetzt, das gibt's bei mir nie, das muss ich immer dazu sagen.
Also sondern
man muss den, okay. Naja, man, sie können ja wieder, muss ja steter Tropfen hüllt den Stein, man kann ja wieder mit irgendetwas anderes versuchen. Es war schon immer meine Strategie, dass man natürlich etwas durchsetzen, verfechten muss, wie man sich durchgesetzt hat.
Ja.
Und das erwarten sich auch die Bürger.
Ja.
Und das werfe ich auch vielen Funktionären und denen, die in ihrem öffentlichen Raum sind, wenn da irgendjemand irgendwo, meistens ist nur ein Bürokrat, Nein sagt und wird es akzeptiert, da geht bei mir erst an natürlich.
Okay.
Das ist mein Lebensprinzip.
Also Sie sagen, immer am Ball bleiben, Sie haben diese Überzeugung aus tiefstem Innern und dann gibt es
bis jemand sagt, wir wollen keine Kultur mehr in dem Land haben dann.
Okay.
Wenn jetzt die Mehrheit sagen würde, sagen, okay, ich bin hier in dem Land fehl am Platz. Das wäre dann meine Antwort.
Ja. Und dann ist das eigentlich auch eine Aufforderung gegenüber den Kulturschaffenden, sich jetzt auch bemerkbar zu.
Ich meine,
viele machen das auch. Das muss man schon auch sagen. Es gibt viele Videos, wo einzelne Leute Statements liefern. Und ja, so wie ich auch schon mal gesagt habe, ich habe kaum ein Fachwissen über Juristerei sozusagen. Ich glaube, das ist jetzt auch eine besondere Konstellation, dass sie sagen, okay, die Vorsitzende des Musikfördervereins hat diesen enormen Willen. Sie haben das Fachwissen dazu, Sie haben zusammengefunden und haben gesagt, wir kämpfen.
Richtig, das ist aber diese Einstellungsfrage.
Ja, und das ist auch eine gute Voraussetzung.
Richtig, das ist klar, das braucht man natürlich. Man muss kämpfen und darf nicht passiv da sitzen und sagen, die werden schon noch weiter dafür sorgen, dass wir Geld haben, diese Regierenden. Also das ist natürlich nicht die Einstellung, aber ich weiß natürlich, das ist schon richtig. Meine Kritik hat sich auch eher an diese großen institutionalisierten Einrichtungen gerichtet, nicht auf die einzelnen Kulturschaffenden, die immer noch glauben, sie werden schon überleben. Denn das muss sich jeder Kulturschaffende, auch wenn er jetzt glaubt, ist relativ sicher, weil er in einer öffentlich-rechtlichen Trägerschaft ist, wissen, es wird das Geld ausgehen, weil diese Politik ist ja nicht finanzierbar.
Ja.
Deshalb hat ja gerade heute hat der Herr Braun von sich gegeben, dass er die Schuldenbremse am liebsten beseitigen will. So geht es erst an natürlich.
Mhm.
Das heißt also, und da muss die Kultur wissen, und in Nürnberg hat man schon erlebt, da wird jetzt ein Konzerthaus nicht gebaut, dass die ersten Streichkandidaten immer die Kultur ist. Und deshalb, wenn die Kulturträger, die Kulturfunktionäre etwas vorausschauend wären, da würden sie jetzt ganz massiv Widerstand leisten und auch propagieren. damit sie eben später die Totalkürzungen vermeiden können. Totalkürzungen heißt das, es werden Häuser zugesperrt werden. Man sagt in einer Stadt, ja gut, wir brauchen ja keine zwei Einrichtungen, eine genügt auch. Mhm. Und so weiter und so fort. So geht's an. Wir hatten ja diese Situation, hatten wir ja schon einmal in den 90er und Nullerjahren, als das Geld knapp war. Da hat man ja schon über das eine oder andere nachgedacht. Mhm. Und so wird das in einem bisher nicht vorstellbaren Ausmaße wiederkommen, wenn nicht die Kultur lernt, massiv gegenzuhalten.
Mhm. Also die Kultur muss sich selbst verteidigen.
Ja, natürlich.
Ja.
Wie es andere Bereiche auch machen. Ja. Ich meine, es war ja bezeichnend, dass nachdem die Busunternehmer hier durch Berlin stundenlang gefahren sind, sie haben vielleicht selbst miterlebt, ich habe selber da mal eine halbe Stunde da in der Leipziger Straße stehen dürfen.
Ja, ich habe die auch sehen.
Und dass sich dann was bewegt hat.
Ja.
Also das wird schon etwas, in Massen natürlich. So, ja. Und wenn jetzt hier mal die großen, ich nehme jetzt nur Beispiel Berlin, aber das gilt genauso in München, Hamburg, überall dann, wenn ja die großen Orchester einmal um den Linden marschieren würden, ganz brav in Corona-Tauglichkeit und so weiter und so fort, da, und natürlich, dann macht es Eindruck. Und dann, was ja im Sommer problemlos möglich gewesen wäre, den Gefangenenchor aus Nabucco zu spielen.
Ja.
Ja, das wird weltweit verbreitet, so etwas.
Mhm.
So muss man vorgehen, muss man auch Ideen haben. Ja. Und nicht passiv nur warten, was nun das Schicksal bringen wird. Die Politik, und das ist ja auch eine meiner Kernaussagen, Parteipolitiker, die haben nichts Gutes im Sinne, die wollen nur die eigene Machterhalt betreiben. Wir denken überhaupt nicht an die Folgen und an das, was wichtig ist, das müssen die Bürger, die Menschen selbst in die Hand nehmen.
Wie lange glauben Sie, brauchen Sie, bis das Ergebnis
von... Naja, Verfassungsbeschwerden, das haben die so an sich, das hat Justiz generell an sich, dauern natürlich schon monatelang, sage ich mal.
Also es könnte jetzt sein, erst in 5 Monaten gibt es eine Entscheidung.
Kann durchaus sein. Das hängt jetzt, ich kenne jetzt im Moment nicht den Arbeitsanfall, auch wiederum die Behinderungen durch die Corona-Probleme, wirkt sich auch auf den Gerichtsbetrieb aus, das Ganze. Also da würde ich mich jetzt nicht mit Prognosen festlegen. Es läuft dann so ab, dann werden ja die Akten angefordert hier vom Fachgericht, vom Oberverwaltungsgericht dann, und dann wird halt so das durchgearbeitet.
Gut. Nun, dann hoffe ich, Sie halten uns auf dem Laufenden, wie es weitergeht.
Da können Sie sicher sein.
Und bis dahin können wir gucken, welche Aktionen kann man starten, was, also es ist jetzt nicht so, dass man Däumchen drehen muss, sondern
man muss sowieso nicht, man sollte es nicht, das ist eine grundfalsche Haltung, Däumchen zu drehen, sondern sagen, was kann ich tun, wie kann ich mich bemerkbar machen, wie kann ich verlautbar machen, andere machen es ja auch, andere beraten, so ist das ja nicht. Die Zeitungen sind ja voll von diversen Ecken, die sich zu Wort melden, so geht nicht weiter. Gerade heute habe ich früh die von den Friseuren gelesen, dass sie sich beschweren, wir sind ganz Vergessene und so weiter. Also das, wer sich nicht laut schreit, der geht unter. So einfach ist es.
Ja.
Aber das ist nicht erst in Corona-Zeiten, das war schon immer so. Man muss sich, das ist das Mensch sein. Das kann bedauern oder nicht, man muss halt, darauf lege ich immer Wert, die menschliche Wirklichkeit sehen und dann muss ich auch selbst danach handeln.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Notz, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben und lassen Sie uns gerne Aktionen zukommen, wenn Sie mal an uns denken. Wir lesen gerne von Ihnen und ja, wir berichten, was wir für die Kunst und Kultur tun können oder getan haben. Bis zum nächsten Mal.